Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch alle zwei Wochen auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Wenn ihr Lust auf mehr Frauen-Content habt, dann ist vielleicht auch der Behind Science Podcast was für euch von Marie und Luisa. Dort war ich vor kurzem zu Gast und habe über die Archäologin Dorothy Garrett gesprochen, die ich sehr beeindruckend finde. Wir hatten eine sehr schöne Zeit, haben einen hübschen Podcast aufgenommen und den könnt ihr euch also bei Behind Science im Feed anhören. Ihr findet den überall, ja, im Podcatcher eures Vertrauens. Und ihr findet Marie und Luisas Behind Science Podcast natürlich auch auf Instagram. Dann nochmal der Reminder, dass ihr meine Arbeit bei Her Story natürlich auch unterstützen könnt über eine Einmalspende bei PayPal oder auch via Steady. Und das soll es mit der Vorrede auch schon gewesen sein. Heute geht es um eine Frau, die ihr dem Namen nach bestimmt alle kennt. Die Rede ist von Nofretete. Vielleicht habt ihr sogar schon mal vor der Büste der Nofretete gestanden, die in Berlin im Neuen Museum wie eine Ikone ausgestellt wird. Unzählige BesucherInnen bestaunen das Abbild der Frau jedes Jahr. Aber wer war sie eigentlich? Nofretetes Biografie auf die Spur zu kommen, ist ähnliche Detektivarbeit wie die Rekonstruktion, warum die Büste aus Ägypten nach Deutschland kam und immer noch in Deutschland ist. In den nächsten zwei Folgen erzähle ich euch deshalb, was wir über die Frau wissen, deren Büste so weltberühmt geworden ist. Und dann schauen wir drauf, wie die Büste so eine Ikone geworden ist. Und wir beschäftigen uns auch mit diesem kunsthistorischen Krimi um die Büste der Nofretete. Wer sie fand, wie sie nach Deutschland kam und warum es immer wieder Rückgabeforderungen gibt. Lasst uns also in das alte Ägypten reisen, und zwar ins 14. Jahrhundert vor Christus. Die Lebensdaten von Nofretete können wir ungefähr in den Zeitraum 1370 bis 1330 Jahre vor Christus legen. Wir wissen nichts Genaues über ihre Kindheit, auch nicht über ihre Herkunft. Es gibt in ihrer Biografie zu zahlreichen Punkten immer mehr als eine Theorie. Die akzeptierteste zu ihrer wahrscheinlichen Herkunft ist die, dass sie aus der Elite Ägyptens stammte. Sie hatte einen Tutor namens Ai. Manche ÄgyptologInnen glauben sogar, dass Ai ihr Vater gewesen sei, aber das ist sehr umstritten. Das Problem ist eben, dass ihre Eltern nirgendwo explizit erwähnt werden. Und da schießen dann natürlich zahlreiche Hypothesen ins Kraut. Es gibt eine Theorie, dass Echnatons Mutter Eje die Mutter von Nofretete gewesen sein könnte, dann wären Echnaton und Nofretete also Geschwister gewesen. Außerdem kursiert die Vermutung, dass Teje, der vorletzte Herrscher der 18. Dynastie, der erst nach Echnaton und Nofretete an die Macht kommt, Nofretetes Vater gewesen sein könnte. Und weil ihr Name »Die Schöne ist gekommen« bedeutet, gab es auch lange Zeit die Vermutung, sie sei aus dem Ausland nach Ägypten gekommen. Mittlerweile hat sich aber die Ansicht durchgesetzt, dass Nofretete durchaus ägyptischer Herkunft war. Ja, und interessant ist, dass es auch relativ wenig über Echnaton bekannt ist, also Nofretetes späteren Ehemann. Der heißt zunächst eigentlich auch gar nicht Echnaton, sondern Amenophis IV. Sein Vater Amenophis III. War fast 40 Jahre an der Macht und hatte eigentlich seinen Sohn Thutmose als Nachfolger designiert. Und in der ägyptischen Chronik werden diejenigen Söhne, die eben nicht designierte Könige sind, die bekommen nicht besonders viel Aufmerksamkeit. Das heißt, Amenophis IV. Wird eigentlich in den Chroniken kaum erwähnt, wird in den Reliefs auch nicht besonders herausgestellt und deswegen ist eben relativ wenig über seine Kindheit bekannt. Ägypten erlebte unter Amenophis III. Eine Blütezeit. Man hatte Gold aus Nubien und Reichtümer aus unterworfenen Gegenden wie Kusch, dem heutigen Sudan, Reichtümer aus der Levante und Syrien. Es gab einen florierenden Handel mit Gütern aus dem heutigen Libanon. Und dem Land ging es so gut, dass Amenophis III. Im Reichtum schwelgen konnte. Auch im kulinarischen Reichtum, das kann man an seiner Mumie ablesen, die hat nämlich einen Wohlstandsbauch. Sohn Thutmose soll also eigentlich all diesen Reichtum beerben und das Land weiterführen. Doch dann stirbt Thutmose überraschend. Und der Vater macht in dieser Krisensituation nun also Amenophis zum Nachfolger. Und auch da ist sich die Ägyptologie nicht ganz einig. Womöglich wird Amenophis auch schon zum Co-Regenten neben seinem Vater. Amenophis ist um die 30 Jahre alt, als er König wird. Und erst nach seiner Übernahme des Throns, tritt dann auch Nofretete in Erscheinung. Sie heiratet den König im Jahr 4 seiner Herrschaft. Und das ist ziemlich ungewöhnlich, dass Amenophis bis dahin allein dargestellt wurde auf Reliefs. Also immer ohne Frau, so als wäre er sehr lange Junggeselle gewesen. Das wäre wirklich ungewöhnlich, denn eigentlich wurden die Söhne und Töchter der Pharaone schon früh verheiratet. Meist auch mit direkten Verwandten wie Schwestern, Brüdern oder eben Cousinen und Cousins. Inzestbeziehungen waren im alten Ägypten ja völlig normal, unter anderem deshalb, um die Macht in der Familie zu halten. Es gibt die Vermutung, dass Amenophis schon vorher eine Frau hatte, die aber eben nicht in den Quellen auftaucht. Was hier natürlich fehlt, ist eine Erklärung, warum das so gewesen sein könnte. Nofretete war zwischen 10 und 16 Jahre alt bei der Hochzeit mit Amenophis. Und die erste gemeinsame Tochter, Meredaton, kommt wohl schon ein Jahr nach der Hochzeit zur Welt. Im Jahr 5 von Amenophis Herrschaft ist Nofretete dann Teil des Set-Festivals. Das wird eigentlich erst nach einer viel längeren Herrschaft gefeiert, aber Amenophis IV. Macht sehr schnell nach seiner Thronbesteigung klar, dass ihm die bisherigen Regeln im Königreich Ägypten egal sind. Er lenkt Ägypten auf einen völlig neuen, radikalen Kurs und Nofretete ist dabei immer an seiner Seite. Ja, wie dieser Kurs aussieht, das wird ziemlich schnell ersichtlich, denn Amenophis ordert den Bau eines Tempels für den Sonnengott Aton an. Und Aton wird jetzt der Gott, der über alle anderen Götter gestellt wird. Deshalb gibt es zum Beispiel auch die Überlegung, dass das Set-Festival vielleicht zu Ehren des Gottes Aton ausgerichtet wurde. Es fand nämlich unter freiem Himmel in der heißen ägyptischen Sonne statt. Es werden enorm viele Opfergaben dargebracht, Fleisch, Gemüse, Obst. Und Amenophis IV. Beginnt also nach diesem Set-Festival, das kann man so ein bisschen als den Auftakt sehen, er beginnt mit einem radikalen Kurswechsel. Er lässt sich auf Reliefs jetzt nämlich auch in einer neuen Form darstellen. Also die optische Darstellung von ihm als Person, die ändert sich jetzt gegenüber früheren Darstellungen von Pharaonen. Das Gesicht wird länger dargestellt, der Bauch bleibt weiterhin voll, aber er hat sehr dünne Füße und lange Finger. Und durch dieses lange Gesicht und dann auch noch die große, lange Krone, die er auf dem Kopf trägt, sieht er eigentlich ein bisschen aus wie ein Alien. Dass er den Sonnengott jetzt über alle anderen Götter favorisiert, das muss durchaus beunruhigend gewesen sein für Priester und für ÄgypterInnen. Denn der König musste der Tradition nach eigentlich allen Göttern und Göttinnen huldigen, damit die Ernte, die Prosperität und also der Wohlstand in Ägypten im Gleichgewicht blieb. Und dass jetzt ein Gott da absolut bevorzugt wurde und die anderen Götter immer weiter zurückgedrängt wurden, das war absolut radikal und absolut neu. Amenophis IV. Geht sogar noch weiter. Er ignoriert nämlich die alten Städte Memphis und Theben und zieht zwischen dem 5. und 8. Jahr seiner Herrschaft nach Mittelägypten. Das genaue Timing ist in der Ägyptologie auch wieder umstritten, aber klar ist, in Mittelägypten beginnt er mit dem Bau einer neuen Stadt, Akhet Aton. Die archäologische Stätte ist heute als Tell el Amarna bekannt. Davon erzähle ich euch in der 2. Folge mehr, denn dort wird später die berühmte Büste der Nofretete gefunden. Wir haben also die Hinwendung zum Sonnengott Aton. Wir haben die neue Darstellung in der Kunst. Wir haben den Umzug nach Akhet Aton. Und der Herrscher geht noch weiter, denn er ändert seinen Namen von Amenophis zu Echnaton. Das ist ja der Name, unter dem er vielen von uns heute auch bekannt ist. Es ist durchaus ungewöhnlich, sich einen komplett neuen Namen zu suchen. Normalerweise gibt es nach der Thronbesteigung leichte Veränderungen des Titels, also es werden Endungen an den Namen angefügt. Aus Nofretete wird zum Beispiel als Gottgemahlin nun Neferneferuaten Nefertiti. Übrigens wird sie im Ausland heute auch weithin Nefertiti genannt. In Deutschland hat sich aber Nofretete durchgesetzt. Deswegen nutze ich das auch in dieser Folge. Und bei dem, was nun folgt, ist Nofretete immer an Echnatons Seite. Für uns bleibt die Frage offen, welche Rolle sie dabei gespielt hat. Bei der Hochzeit war sie ja zwischen 10 und 16 Jahre alt. Sie ist jetzt also mindestens 15, vielleicht 21 Jahre alt. Also entweder ein Teenager oder eine sehr junge Frau. Und was wir natürlich nicht wissen, ist, ob sie sich in eine Rolle als gehorsame Hauptfrau einfügt oder ob sie seinen Kurs aktiv unterstützt. Ich frage das deshalb, weil Echnatons Kurs eben nicht nur radikal ist, sondern auch brutal. Er baut seine neue Stadt nämlich ohne Rücksicht auf Verluste. Bei Ausgrabungen gefundene Skelette von Arbeitern zeigen, dass sie unterernährt waren, dass sie mit Verletzungen schuften mussten. Echnaton lässt in wenigen Jahren eine ganze Stadt bauen und das geht natürlich nur sprichwörtlich auf dem Rücken unzähliger Arbeiter. Die wurden wahrscheinlich ausgebeutet und wirklich geschunden, um den Traum dieses Herrschers zu realisieren. Man muss also sagen, Echnaton ging dafür über Leichen. Es gibt auch einen Friedhof mit Skeletten von Kindern, die wahrscheinlich an Unterversorgung und Mangelernährung starben, weil ihre Eltern sich kaum um sie kümmern konnten und sie kaum versorgen konnten, weil eben anscheinend alles diesem Ziel untergeordnet war, diese Stadt aufzubauen. Echnaton lässt auch in extrem kurzer Zeit riesige Tempel für den Gott Aton bauen. Es ist ein eindrucksvolles, aber eben auch ein furchteinflößendes und scheinbar brutales Unterfangen, in so kurzer Zeit eine Stadt aus dem Wüstensand zu formen. Mindestens 3 Paläste für die Familie entstehen, Regierungsbüros, Archive, eine diplomatische Schreibstube, eben die Tempel für den Gott Aton. Und das ist natürlich ein extrem radikales Programm, wo man ja irgendwie die Gesellschaft hinter sich bringen muss. Echnaton bringt Teile der Eliten mit Geldgeschenken dazu, ihm zu folgen, und er schafft es irgendwie, die Gesellschaft unter Kontrolle zu halten. Wie genau er das tut und wie brutal er dabei möglicherweise auch vorgeht, darüber wissen wir noch gar nicht viel. Was man aus den Darstellungen in den neuen Gebäuden der neuen Stadt aber ablesen kann, ist, dass Nofretetes Rolle an Echnatons Seite nach dem Umzug nach Akhetaton wichtiger wird. Für Echnaton ist zwar auch eine Nebenfrau dokumentiert, eine Frau namens Kia, sie verschwindet aber nach kurzer Zeit aus den Aufzeichnungen und ihre Abbildung und ihr Name werden abgemeißelt und auch weitgehend überschrieben mit der ältesten Tochter von Nofretete und Echnaton. Nofretete dagegen wird in Darstellungen bald gleich groß dargestellt wie Echnaton. Und das ist wiederum sehr ungewöhnlich. Die Königsfrauen wurden normalerweise kleiner dargestellt als der Herrscher. Neu ist auch die Darstellung von Zärtlichkeiten zwischen dem Königspaar. Also es gibt Abbildungen, wo die beiden sich berühren, sich sogar küssen. Auf einer Darstellung sitzt Nofretete ganz kokett auf dem Schoß von Echnaton. Das war auch absolut revolutionär, sowas wurde vorher nicht dargestellt. Wie genau der Alltag von Nofretete zu dieser Zeit aussieht, das können wir nur mutmaßen. Ein bisschen mehr zum Alltag in den Palästen im alten Ägypten erzähle ich euch ja in der Folge über Hatschepsut, wenn ihr das vertiefen wollt. Klar ist, dass Nofretetes wichtigste Rolle die Zeugung von Nachkommen mit dem Herrscher war. Die Rolle des Königs und des Pharaos ging ja jeweils auf den männlichen Nachfolger über. Und deshalb war Nofretetes zentrale Aufgabe im Palast also eigentlich die, einen Jungen zur Welt zu bringen. Wir wissen, dass Nofretete mindestens 6-mal schwanger war, denn das Paar bekam 6 gemeinsame Töchter. Vielleicht war sie auch häufiger schwanger, erlitt aber Fehlgeburten, das ist natürlich eine Möglichkeit, denn das Leben im alten Ägypten war ja bei weitem nicht so glamourös, wie es Historienfilme gerne darstellen. Es war weit weniger hygienisch, die Sterblichkeit war hoch, insbesondere bei Säuglingen und bei Kindern. Und womöglich war sie auch noch ein weiteres Mal schwanger und brachte wirklich noch einen Jungen zur Welt, den späteren Tutanchamun. Auch darüber gibt es in der Ägyptologie aber sehr viele verschiedene Meinungen und da wird bis heute leidenschaftlich gestritten. Ein Relief gibt uns noch einen weiteren Hinweis auf Nofretetes Bedeutung. Es zeigt sie nämlich im Streitwagen stehend bei der Kriegsführung. Sie packt eine Feindin an den Haaren und hat die Hand zum Schlag erhoben. Und Darstellungen wie diese waren eigentlich nur für den König vorbehalten. Also hier sehen wir nochmal einen Hinweis auf Nofretetes gehobene Stellung. Im 12. Jahr der Herrschaft des Pharaos feiert das Paar dann ein großes Fest, bei dem offenbar internationale Delegationen erschienen sind und Geschenke überreicht haben. Der Pharao scheint zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner Herrschaft und von diesem sagenhaften Fest zeugen Darstellungen in einer Grabkammer. Das sind zwei großformatige Darstellungen, die eine ganze Wand einnehmen. Eines davon zeigt das Königspaar, wie es sich auf seiner Sänfte zu den Feierlichkeiten tragen lässt. Und auf dem zweiten sieht man das Königspaar und die 6 gemeinsamen Töchter während der Feierlichkeiten. Vor ihnen die zahlreichen Gäste aus dem Ausland, die ihnen Geschenke überreichen. Und über ihnen, wie immer, die Sonnenscheibe des Gottes Aton, der sie also segnet. ArchäologInnen sind sich nicht ganz sicher, weshalb das Fest gefeiert wurde. Eine Erklärung könnte sein, dass der Bau der Stadt Akhet Aton jetzt so weit fortgeschritten ist, dass es quasi eine Eröffnungsfeier, eine Einweihungsfeier für die Stadt ist. Diese Darstellung zeigt auch zum ersten und einzigen Mal alle 6 Töchter des Paares. Merit Aton, Market Aton, Ankesen Paton, Neferneferu Aton, Neferneferure und Setepenre. Nofretete ist auf den ersten Blick in der Darstellung fast gar nicht zu erkennen, denn ihre Silhouette ist in genau der gleichen Größe dargestellt wie die ihres Mannes. Auch das ist wieder sehr ungewöhnlich, denn wie bereits erwähnt, werden ja alle Personen eigentlich viel kleiner dargestellt als der Pharao. Und man sieht erst bei genauerem Hinsehen dann, dass es wirklich 2 Personen sind, denn man sieht 4 Hände und man kann auch 4 Füße erkennen. Ihr Kopf verschwindet aber hinter dem Kopf ihres Ehemanns und die Darstellung wird so gedeutet, dass sie zum ersten Mal nicht mit ihrer für sie typischen Krone abgebildet wird, das ist die, die oben so abgeschnitten ist, die wir eben von der Büste kennen, sondern mit einer königlichen blauen Krone. Also eine, die in der Form so aussieht wie die von Echnaton. Allerdings ist diese Deutung, wie so viele Deutungen, durchaus umstritten in der Ägyptologie, denn in den Darstellungen danach erscheint sie wieder mit ihrer flachen Krone. Dieses große Fest im 12. Jahr der Herrschaft, das scheint wie eine Zäsur zu sein. Denn nach dem 12. Jahr der Herrschaft brechen die Tragödien über das Königspaar herein. Wandgemälde zeigen Nofretete und Echnaton, wie sie ihre beiden jüngsten Töchter betrauern. Dann stirbt auch noch eine 3. Tochter und auch die Mutter von Echnaton. Die Todesursachen sind unklar, aber es gibt eine Vermutung, dass mit dem großen Festival und den zahlreichen ausländischen BesucherInnen vielleicht eine Krankheit ins Land eingeschleppt wurde. ÄgyptologInnen dachten früher, dass auch Nofretete noch vor Echnaton gestorben sei, entweder im 12. oder vielleicht im 14. Jahr seiner Herrschaft. Aber mittlerweile ist die gängige Theorie, dass Nofretete zur Co-Regentin aufgestiegen ist. Sie heißt nun Ankheperure Neferneferuaton. Und die Theorie dazu ist, dass Echnaton sie womöglich zur Co-Regentin machte, weil er Sorge hatte, wer seinen Kurs nach seinem Tod weiterführen würde. Und weil es vielleicht noch keinen männlichen Nachkommen gab. Hier bleiben natürlich zahlreiche Fragezeichen. Also wenn man davon ausgeht, dass der Herrscher immer einen Harem mit zahlreichen Nebenfrauen hatte, dann ist eigentlich schwer vorstellbar, dass nach mehreren Jahren Herrschaft noch kein männlicher Nachkomme auf die Welt gekommen war. Aus der Geschichte wissen wir ja auch, dass auch die Söhne von Nebenfrauen dann problemlos auf den Thron kamen, wenn der Pharao starb. Das war ja auch bei Hatschepsut so. Vielleicht gab es ja aber auch schon einen minderjährigen potenziellen Thronfolger, vielleicht sogar Tutanchamun, aber Echnaton wollte sicher gehen, dass niemand einem Kind etwas einflüstern konnte als Vormund, sondern wollte eben, dass seine Frau die Macht übernahm, weil sie seine Vision ja wahrscheinlich am besten kannte. Oder es ging ihm weniger um die Nachfolge, als wirklich darum, seine Frau mit ihm auf eine Stufe zu heben. Und es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Nofretete selbst auf einen höheren Status drängte und Echnaton ihr also diesen Gefallen tat. Sprich, wir wissen einfach nicht, was die Motivation hinter diesem Schritt war. Nach dem Tod der gemeinsamen Töchter schien Echnaton seine Vision dieses Aton-Kultes aber noch radikaler durchzusetzen. Vielleicht glaubten Nofretete und Echnaton ja auch, dass der Gott sie für etwas bestraft hatte mit dem Tod ihrer Kinder. Vielleicht wollten sie das jetzt wieder gut machen. Jedenfalls werden Tempel für andere Götter zerstört und umgewidmet. Das Vermögen der anderen Tempel für andere Götter wird konfisziert. Und vor allem die Götter Amun und Mut müssen büßen, wenn man so will. Arbeiter müssen mit Meißeln ihre Namen und ihre Bilder abmeißeln. Sogar das Wort Götter, also der Plural von Gott, wird fast ausgelöscht. Also es soll unbedingt verschwinden. Es soll eben nur noch den einen Gott geben. Und diese Herrschaftszeit von Echnaton und Nofretete, die markiert in Ägypten also den erzwungenen Übergang zum Monotheismus, also die Hinwendung zu nur einem Gott. Echnaton stirbt im Jahr 17 seiner Herrschaft mit etwa 50 Jahren. Nofretete ist da wahrscheinlich Mitte 20 oder Anfang 30, irgendwo in dieser Altersregion. Ihre älteste überlebende Tochter ist vermutlich ungefähr 13, die nächsten 9 oder 10 Jahre alt und Tutanchamun, der noch Tutanchaton heißt, ist etwa 6 Jahre alt. Woran der König stirbt, weiß man nicht. Also es wird eben nie dargestellt, was eine Todesursache ist, das wird nicht dokumentiert. Man sieht eben dann nur, der König ist tot, um den König wird getrauert. Und man kann es auch nicht rekonstruieren anhand seiner Mumie, denn seine Mumie ist bis heute nicht gefunden oder identifiziert worden. Ja, es gibt nun verschiedene Theorien über das Schicksal von Nofretete. Lange glaubten ÄgyptologInnen, dass Nofretete schon vor Echnaton starb, aber mittlerweile hat sich weitgehend durchgesetzt, dass Nofretete Echnaton überlebte. Und eine These ist sogar, dass sie einige wenige Jahre allein regierte. Denn nach Echnaton folgt ein Herrscher namens Semenkare auf den ägyptischen Thron. Und dann einige Jahre später Tutanchamun. Manche ÄgyptologInnen nehmen nun an, dass Semenkare niemand anderes war als Nofretete selbst. Andere glauben, Semenkare sei der Bruder des Königs gewesen, denn Semenkares königliche Gemahlin war Meritaton, die älteste Tochter von Echnaton und Nofretete. Wenn man der These folgt, dass Semenkare in Wirklichkeit Nofretete war, dann müsste man Meritaton in der Rolle der königlichen Gemahlin so erklären. Rituelle Rollen am Hof wurden von den Hauptfrauen der Könige übernommen. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass Hatschepsut ihre Tochter mit der Rolle als Gottgemahlin von Amun betraute. Es wäre also durchaus denkbar, dass Nofretete, jetzt unter dem Herrschernamen Semenkare, einen ähnlichen Weg wählte und sich ihre eigene Tochter als ihre Gemahlin zur Seite holte, eben für diese göttlichen Rituale. Ja, und dass sie sich selbst als Mann stilisierte, auch das wäre ja nicht das erste Mal in der ägyptischen Geschichte. Semenkare übernahm jedenfalls ein Land, dessen Volk nach etwa 17 Jahren eines aufgezwungenen Kultes um den Gott Aton sicher traumatisiert war. Wirtschaftlich war Ägypten auch schwer mitgenommen. Echnaton hatte seinen Kult ohne Rücksicht auf Verluste durchgesetzt und extrem viel Geld für Luxus und vor allem für seine Bauprogramme ausgegeben. Teile der Elite waren unterdrückt worden, andere Teile waren mit Geldgeschenken gekauft und bevorzugt worden. Das heißt, es gab jetzt auch jede Menge offener Rechnungen und viele Leute, die entweder zurück an die Macht drängten oder jetzt auch wirklich alle Spuren von Echnaton auslöschen wollten. Womöglich war ja auch der Hass auf Echnaton selbst schon so groß gewesen, dass man sogar Echnaton aus dem Weg geräumt hatte. Auch das ist durchaus eine Möglichkeit. Wenn dem so war, dann schwebte jetzt auch Nofretete als seine Co-Regentin und mögliche Nachfolgerin in Gefahr. Und da stolpern wir über das nächste spannende Puzzleteil oder Mysterium, denn irgendwann nach dem Tod von Echnaton geht am Hof des Königs der Hethiter, einem Herrscher namens Shu-pi-lu-lu-ma, ein Brief ein. Eine kinderlose Königin aus Ägypten schreibt ihm und bittet ihn um einen Sohn, den sie ja zum Mann nehmen kann, um ihre Stellung zu sichern. Der König schickt auch einen Prinzen, aber der Prinz stirbt auf der Reise, vermutlich wird er sogar ermordet. Die Identität dieser Briefeschreiberin ist aber, ihr ahnt es, bis heute umstritten, denn sie bleibt im Brief namenlos und damit, ja, sind natürlich alle Tore offen für ganz viele Theorien. Manche glauben, dass es Nofretete war, die von sich als kinderlos schreibt, weil sie noch keinen männlichen Nachfolger zur Welt gebracht hat. Folgt man aber der Theorie, dass Nofretete Tutanchamuns Mutter war, dann wäre das einer der Gründe, weshalb sie als Briefeschreiberin ausscheidet. Ihr seht also, es gibt so viele Hypothesen und Theorien, dass einem zu diesem Thema wirklich der Kopf schwirren kann. Kommen wir also mal zum Greifbaren zurück. Semenkare versucht offenbar, Echnatons Kult einzuhegen und das Land wieder zu befrieden. Tempel für andere Götter werden wieder geöffnet, der Aton-Kult wird gelockert, auch ein Stück weit zurückgedrängt. Wenn es Nofretete war, die jetzt also unter dem Namen Semenkare regierte, dann könnte das ein Schachzug gewesen sein, um die Gegner des Aton-Kultes zu besänftigen und das Land also wieder zu versöhnen. Die Herrschaft von Semenkare währt aber nur etwa 3 bis 5 Jahre. Das kann Zufall sein. Es könnte einfach sein, dass Semenkare ja eines natürlichen Todes stirbt nach sehr kurzer Zeit an der Macht. Es könnte aber auch ein Hinweis darauf sein, wie instabil das Land war und dass vielleicht jemand am Königshof nachgeholfen hat. Nach Semenkare besteigt der jugendliche König Tutanchamun den Thron. Und dass der Aton-Kult auf dem Rückzug ist, das sieht man auch schon an seinem Namen. Denn Tutanchamun heißt zunächst eigentlich noch Tutanchaton, führt dann aber wieder den Gott Amun in seinem Namen. Es gibt auch eine kleine Stele, die den noch minderjährigen König bei einem Opfer an die Götter Amun und Mut zeigt. Und bleiben wir mal bei der Theorie, dass Nofretete Echnaton überlebte und vielleicht als Semenkare allein regierte, dann wurde diese Stele wahrscheinlich von ihr in Auftrag gegeben. Weil sie eben beauftragt wurde, als Tutanchamun noch zu klein war und noch nicht an der Macht war. Er konnte es also nicht selbst tun. Und das wäre dann ein Beweis auch für die Theorie, dass sie das Land wieder vom radikalen Aton-Kult weggeführt hat. Die Gründe dafür, über die können wir natürlich nur mutmaßen. Entweder sie selbst glaubte nicht an den Aton-Kult, jedenfalls nicht so sehr wie ihr Ehemann, oder sie war einfach realistisch und pragmatisch. Wenn Echnaton vielleicht sogar ermordet worden war wegen dieses Kultes, dann realisierte sie und wusste, dass es so nicht weitergehen konnte und dass sie das Leben ihrer Kinder und natürlich auch ihr eigenes Leben irgendwie schützen musste. Und das ging dann womöglich nur durch die Abwendung von diesem Kult. Tutanchamun heiratet Ankhesenpaton, später auch Ankhesenamun genannt, also eine Tochter von Echnaton und Nofretete. Und wenn Tutanchamun also wirklich das Nachzüglerkind und der Sohn von Echnaton und Nofretete war, dann haben wir hier also eine weitere Inzestbeziehung, bei der ein Bruder seine Schwester heiratet. Tutanchamun stirbt nach wenigen Jahren Regierungszeit im Alter von maximal 20 Jahren und ist heute natürlich wegen seines unversehrten Grabs und dieser spektakulären Entdeckung all dieser Grabreichtümer und Grabbeigaben weltberühmt. Kommen wir aber zu den Gräbern von Echnaton und Nofretete. Beide werden ursprünglich noch in Akhetaton begraben. Aber die Stadt wird bald danach als Hauptstadt aufgegeben und die Mumien der Toten werden dann von Akhetaton ins Tal der Könige verlagert, also 400 Kilometer weiter südlich. Die Mumien der 3 früh verstorbenen Töchter von Echnaton und Nofretete sind bis heute nicht aufgetaucht oder unter den zahlreichen Funden nicht identifiziert. Also es gibt ja zahlreiche Mumienfunde, die einfach noch nicht identifiziert sind. Die Mumie von Echnaton ist bis heute verschollen. Möglicherweise ist sie zerstört worden, um ihn wirklich aus der Geschichte zu tilgen. Vielleicht ist sie aber auch Teil dieses Mumienbestands, der noch nicht identifiziert wurde. Und zur Mumie von Nofretete gibt es, wie sollte es anders sein, mehr als eine Theorie. Die mittlerweile akzeptierteste ist die zu dem Fund in einer Grabkammer, der im Jahr 1898 gemacht wurde. Dort wurden drei Mumien gefunden, zwei Frauen, eine ältere und eine jüngere, und ein männliches Kind. Die beiden Frauen nennt man Elder Lady und Younger Lady. Alle drei Mumien wurden ohne Sarkophag gefunden, ohne jegliche Grabbeigaben. Die Mumien lagen alle drei nebeneinander in einer Ecke der Grabkammer, einfach auf dem Boden abgelegt. Die jüngere Frau und das Kind sogar vollständig aus ihren Leinenbahnen ausgewickelt. Und es gibt nun mehrere Vermutungen, wer die jüngere der beiden Frauen, genannt Younger Lady, sein könnte. Und eine dieser Theorien ist, dass es sich dabei um Nofretete handelt. Das wird deswegen auch nochmal besonders interessant und auch tragisch, weil die Mumie der Younger Lady schwere Schäden im Gesicht, also am Mund und an der linken Wange, zeigt. Eigentlich kann man sagen, die komplette untere linke Gesichtshälfte ist schwer beschädigt. Und auch im Brustbereich gibt es sehr, sehr schwere Schäden. Die Funde deuten darauf hin, dass die Younger Lady einen sehr gewaltsamen Tod fand. Und wenn es sich hier also wirklich um Nofretete handeln sollte, dann ist sie vermutlich ermordet worden. Und die Frau, die für ihre Schönheit heute so berühmt ist, ist auf eine Art gestorben, die ihre Schönheit regelrecht zerstört hat. Laut DNA-Untersuchungen ist die Younger Lady die Mutter von Tutanchamun und die Schwester Echnatons. Sie könnte also durchaus Nofretete sein, davon geht die Mehrzahl der Ägyptologinnen mittlerweile aus. ZweiflerInnen führen aber wieder ins Feld, dass Echnaton und Nofretete in den gemeinsamen Darstellungen ja nur mit ihren 6 Töchtern gezeigt werden, nie mit einem Sohn. Und wir wissen eben weiterhin so wenig über Nofretetes Herkunft, dass eben auch nicht eindeutig belegbar ist, dass Echnaton und Nofretete Geschwister waren. Es gibt aber noch einige Indizien, mögliche Beweise dafür, dass Nofretete ein gewaltsames Ende gefunden hat oder nach ihrem Tod also kein hohes Ansehen mehr genoss. Die finden sich nämlich bei den Grabbeigaben von Tutanchamun. Dessen Mumie war mit Goldschmuck bedeckt und in eine Art goldenes Geschirr eingewickelt. Und Seitenelemente dieses aufwendigen Schmucks enthalten Teile, die eigentlich für Nofretete angefertigt worden waren. Ägyptologinnen können rekonstruieren, dass der Name teilweise überschrieben wurde. Außerdem lag Tutanchamuns Mumie in mehreren Särgen. Das war häufig so, also man hat mehrere Särge ineinander gestellt. Man kann sich das wie Matroschkas vorstellen. Und es gibt Hinweise darauf, dass der mittlere Sarg, der mit Gold verziert ist und der auch eine beeindruckende Totenmaske hat, erst für Nofretete gefertigt wurde, bevor er für Tutanchamun angepasst und genutzt wurde. Wenn man jetzt also überlegt, dass ihre königlichen Gegenstände für die Beerdigung nicht genutzt wurden, sondern stattdessen für Tutanchamun angepasst wurden, dann deuten das also manche ÄgyptologInnen als Hinweis darauf, dass sie kein natürliches Ende gefunden hat und dass sie eben nicht mit allen Ehren begraben wurde. Warum sonst sollte man diese Grabbeigaben umnutzen? Wenn man nun aber nicht glaubt, dass die Younger Lady mit Nofretete identisch ist, dann bleibt natürlich die Frage, wo Nofretete denn begraben wurde. Es gibt die Theorie eines britischen Archäologen, dass die Grabkammer der Nofretete noch irgendwo verborgen ist. Vielleicht sogar hinter einer Wand in Tutanchamuns Grabkammer selbst. Denn Tutanchamun, der ist eigentlich relativ eilig in einer kleineren Grabkammer begraben worden. Und dahinter, so die Vermutung, liege ein viel prächtigeres Grab. Jetzt gab es dazu schon Untersuchungen an einer der Wände, hinter der sich Hohlräume befinden sollen. Dann kam ein weiteres ExpertInnen-Team und erklärte, der erste Befund sei nicht aufrechtzuerhalten. Also auch hier wird weiter munter gestritten, welcher These man sich nun also anschließen möchte, was nun also als wahrscheinlich erscheint. Die These, dass Nofretetes Grab noch nicht gefunden wurde und dass womöglich noch irgendwo eine goldglitzernde legendäre neue Grabkammer unentdeckt ist und auf uns wartet. Die hat so ein bisschen Indiana Jones Flair. Die ist natürlich sehr, sehr schön, aber sie scheint sehr unrealistisch. Man kann sich auch überlegen, ob das so ein bisschen damit zusammenhängt, dass natürlich die Büste der Nofretete bei uns ein Bild von Schönheit hervorruft und ein Bild von Glamour und Luxus. Da ist es natürlich eine schöne Vermutung, dass wir vielleicht irgendwo doch noch mehr davon finden, dass irgendwo noch sagenhafte Funde und Schätze gelagert sind. Ja, und genau deshalb, nämlich weil das Leben von Nofretete so voller Rätsel ist, ist sie zu einer enormen Projektionsfläche geworden. Unzählige Menschen bewundern jedes Jahr die Büste der Nofretete in Berlin im Neuen Museum. Und die stammt übrigens nicht aus der Grabkammer. Wir wissen ja jetzt, dass Nofretetes Grabkammer nie gefunden wurde, sondern sie wurde aus einer Bildhauerwerkstatt geborgen. Und wie diese Büste der Nofretete, vollkommen losgelöst von der historischen Figur dahinter, eine wirklich globale Karriere gemacht hat, wie sie aus dem ägyptischen Wüstensand ausgerechnet nach Deutschland kam, wie sie zum Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich wurde und welcher kunsthistorische Krimi sich da um die Büste seit Jahrzehnten und bis heute abspielt, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Eure Gedanken zur heutigen Folge könnt ihr mir natürlich wie immer per E-Mail oder auf Social Media mitteilen. Ihr erreicht mich unter feedback@herstorypod.de oder unter @herstory_pod auf Instagram. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das auf Steady tun oder mit einer Einmalspende via PayPal. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Mir bleibt nur, mich für heute zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.